7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Wir haben Freitag, den 20. September. Der kalendarische Herbst steht bevor, aber wie es scheint, dürfen wir auf ein paar sonnige Tage hoffen. Ob dies auch für die Aussichten an den Finanzmärkten gilt, dieser Frage gehen wir in den nächsten etwa 20 Minuten nach. Unter anderem befassen wir uns mit der außerordentlichen Hauptversammlung von Varta und den Quartalszahlen von BayWa, wobei deren Sanierungsgutachten sogar mit noch mehr Spannung erwartet wird. Im besonderen Fokus der Märkte stehen jedoch die Voraussagen der Wirtschaftsforscher. Denn in den nächsten Tagen gibt es einen wahren Reigen an Konjunkturprognosen und auch Konjunkturdaten. Und diesem Thema schenken wir heute besondere Aufmerksamkeit. Mein Name ist Franz Kongbui. Ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Alexandra Baude, Redakteurin im Wirtschaftspolitikressort, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Bevor wir uns aber den Terminen der kommenden Woche zuwenden, wollen wir über ein Thema sprechen, das seit einigen Tagen die Finanzbranche in Atem hält, Talk of the Town sozusagen ist und ebenfalls in der kommenden Woche auch terminlich im Fokus stehen wird. Darüber spreche ich jetzt erstmal mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz, grüß dich.
Sabine, dieses Thema, auf das ich anspiele, das man auf jeder Veranstaltung in Frankfurt in diesen Tagen bringen kann, das ist die Situation bei der Commerzbank. Die hat ja mit der UniCredit eine neue Großaktionärin. Und die ist mit ungefähr 9% am Kapital als Aktionär direkt hinter dem Bund mit noch 12%. Und seitdem kochen die Gefühle auf beiden Seiten hoch.
Ja, das kannst du laut sagen. In dieser Woche hat der UniCredit-CEO Andrea Orcel nochmal seine Ambitionen unterstrichen. Die Agentur Bloomberg hat berichtet, dass die UniCredit bei der EZB-Bankenaufsicht wohl beantragen will, ihren Anteil an der Commerzbank auf bis zu 30% ausbauen zu dürfen. Das wäre dann schon an der Schwelle für ein Pflichtangebot. Die Commerzbank wird sich also auf ein solches Szenario auch einstellen müssen.
Ja, da passt es ja ganz gut, dass am nächsten Mittwoch bei der Commerzbank eine Strategietagung ansteht. Und da kommt ja auch der Aufsichtsrat zusammen. Könnten da bereits Beschlüsse für einen Abwehrkampf gegen die UniCredit fallen?
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sehr sich die UniCredit bis dahin aus der Deckung gewagt hat. Wenn zum Beispiel eine konkrete Offerte vorliegen würde, dann könnte man natürlich deutlich besser sich zum Beispiel zu Bewertungsfragen positionieren. Die Commerzbank kann aber natürlich in jedem Fall für ihre eigene Strategie werben und die vielleicht auch noch mal ein bisschen aktualisieren, um dann dem Kapitalmarkt vor Augen zu führen, welche Vorzüge denn aus ihrer Sicht eine eigenständige Commerzbank hätte.
Ja, die Gerüchteküche sagt ja auch der Deutschen Bank ein Interesse an einem Anteilserwerb nach.
Ja, wenn das passieren sollte, dann würde sich die Situation tatsächlich noch mal verändern. Die Deutsche Bank könnte als Miteigentümerin dann der UniCredit das Leben um einiges schwerer machen. Und sie würde natürlich dann auch bei strategischen Entscheidungen mit am Tisch sitzen. Das hätte insbesondere für den Bund einen gewissen Charme, ein solches Szenario. Weil wenn sich die Deutsche Bank bei der Commerzbank einkaufen würde, dann würde das ja eine Übernahme durch die UniCredit erheblich erschweren. Und das dann ganz, ohne dass der Bund den Deal verbieten müsste.
Okay. Die Aufsichtsratssitzung ist ja auch deswegen so spannend, weil Commerzbank-CEO Manfred Knof seinen Abschied verkündet hat. Das war ja kurz bevor die UniCredit den Anteilserwerb öffentlich gemacht hat. Er fällt also in die Kategorie von Managern, die dann wenig schmeichelhaft als Lame Duck klassifiziert werden. Und mit CFO Bettina Orlaub scheint ja eine konsensfähige Nachfolgerin bereits gefunden zu sein, oder?
Ja, die Personalie wird tatsächlich schon sehr heiß gehandelt. Es spricht auch einiges in dieser Situation dafür, dass man schnell eine Nachfolgeregelung verkünden möchte, um dann eben eine längerfristige Perspektive auch aufzeigen zu können. Bettina Orlaub ist ein Eigengewächs der Commerzbank und ihr traut man zu, dass sie so ein Stück weit auch als Identifikationsfigur dienen kann und dass sie auch die Belegschaft jetzt hinter sich versammeln kann in dieser Situation. Orlaub selbst hat mit Blick auf die laufende Debatte sich auch schon geäußert und hat erklärt, sie wünsche sich, dass der Bund zunächst mal auf weitere Aktienverkäufe verzichten möge, damit ein bisschen Ruhe einkehren könne. Ob ihr diese gewünschte Ruhe auch vergönnt sein wird, da darf man aber, glaube ich, auch skeptisch sein.
Nun aber zur anstehenden Woche. Und die wird dominiert vom Thema Konjunktur, denn es wird ein Reigen an Prognosen und Daten erwartet. Und hierzu begrüße ich Alexandra Baude, Redakteurin im Ressort Konjunktur und Politik. Hallo Alex.
Hi Franz.
Alex, in der anstehenden Woche ist, wie ich gerade sagte, konjunkturell einiges geboten. Was erwartest du dir?
Im Prinzip leider nichts allzu Gutes. Vor allem werden erneut Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum gesenkt werden. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja bereits ihre Voraussagen vorgelegt. Da lassen sich also die groben Züge für die Gemeinschaftsdiagnose, ebenso wie auch bei der Konjunkturprognose des Bankenverbands, leicht herleiten.
Okay, und die wären?
Dass es in diesem Jahr gerade mal zu einer Stagnation reichen wird. Ich stelle jetzt hier mal auf die Gemeinschaftsdiagnose ab, denn die findet große Beachtung, da sie ein Fingerzeig für die Projektion der Bundesregierung ist. Die Federführung liegt beim DIW, beteiligt sind aber auch das IFO-Institut, das IFW Kiel, IWH und RWI. Die Voraussagen der Einzelprognosen pendeln zwischen einem Plus und einem Minus von 0,1%. 2025 dürfte sich das Wachstum dann leicht beschleunigen und 2026 dann etwas kräftiger anziehen. Im Ergebnis erwarte ich, dass die BIP-Wachstumsraten im Prognosezeitraum bis 2026 eben von der Stagnation, also einer Null, über 0,8% auf schließlich 1,4% steigen werden. Allerdings muss man dazu auch wissen, dass das Jahr 2026 überdurchschnittlich viel Werktage hat, sodass die letzte Zahl doch noch etwas zu relativieren ist.
Na, überdurchschnittlich viele Werktage klingt ja nicht so gut. Beiseite gelassen, wo soll denn das Wachstum herkommen?
Die Exporte dürften wieder etwas anziehen, aber doch noch hinter der globalen Dynamik zurückstehen müssen. Zumal ja auch die Wirtschaft der beiden wichtigsten Handelspartner, also China und den USA, abkühlt. Nicht zu vergessen, dass China auch immer mehr als Konkurrent auftritt und Dinge selber produziert und eben auch anbietet, die es früher selbst importiert hat. Im Zuge der weiter schwindenden Inflation und zulegenden Löhnen dürfte der Privatkonsum anziehen. Allerdings nicht ganz so kräftig wie bislang erhofft, denn die Sorgen um Job und wirtschaftliche Zukunft dämpfen die Shoppinglaune doch gehörig. Da wird im Zweifel lieber mal gespart.
Ja, und zu den Sorgen kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Aber du hast es ja gerade angesprochen, wie sieht es mit der Inflation aus?
Da sind sich die Institute relativ einig. Also die Inflation, die wird sich dem EZB-Zielwert weiter annähern. Nach 2,4% in diesem Jahr werden für 2025 im Jahresdurchschnitt schon die 2% erwartet. Bei der Kernrate, die schwankungsanfälligen Positionen Energie und Nahrungsmittel ausklammert, wird es allerdings etwas langsamer vorwärts gehen. Da dürften die 2% erst 2026 in greifbare Nähe kommen. Auch weil der Preisdruck bei den Dienstleistern hartnäckiger ist.
Okay, dann jetzt nochmal zurück zu den Sorgen um Job und wirtschaftliche Zukunft, die du erwähnt hast. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, zuletzt haben etliche Unternehmen Stellenstreichungen angekündigt. Und auch die steigenden Insolvenzzahlen lassen eben ein höheres Arbeitsplatzrisiko erwarten. Allerdings sorgt der Arbeits- und Fachkräftemangel wiederum dafür, dass sich auch schneller als früher wieder ein neuer Job finden lassen dürfte. Stichwort Demografie und Renteneintritt der Babyboomer-Generation. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte also zunächst noch weiter steigen, wenn auch weniger dynamisch. In der Mitte des Prognosezeitraums dürfte die Zahl der Erwerbstätigen mit rund 46,2 Millionen ihren Zenit erreichen und dann eben im Zuge des demografischen Wandels sinken. Die Arbeitslosenquote wird wiederum wegen der Konjunkturschwäche zunächst auf 6,0% in diesem Jahr steigen und dann wieder gemächlich sinken. Am Freitag legt übrigens die Bundesagentur für Arbeit den neuesten Arbeitsmarktbericht vor.
Na, noch ein Termin zum Vormerken. Womit rechnest du denn da?
Also es würde mich überraschen, wenn es nicht heißen wird, dass die Herbstbelegung schwächer als üblich ausgefallen ist, so es denn überhaupt eine gibt. Außerdem wird der Mismatch auch zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres anhalten.
Und dann kommt ja noch ein Haufen anderer Konjunkturdaten dazu.
Ja, so ist es. Wir haben dann den Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleister in der ersten Ausgabe. Dann kommt das IFO-Geschäftsklima sowie die Unternehmens- und Verbraucherumfrage der EU-Kommission. Die alle dürften erneut zeigen, dass die Unternehmen mit ihren Geschäften unzufrieden sind und die Stimmung einfach schlecht ist. Nicht viel besser sieht es auch bei den Verbrauchern aus. Das vom GfK erhobene Konsumklima, das am Donnerstag kommt, hat trotz bereits gestiegener Reallöhne zuletzt nachgegeben. Große Sprünge kann ich mir also auch hier nicht vorstellen.
Da lässt sich zusammenfassend also nur sagen, von Impulsen für ein nennenswertes Wirtschaftswachstum keine Spur.
So ist es leider. Und die Politik trägt halt leider auch nichts Positives bei. Das Wachstumspaket, das eben frisch vorgelegt worden ist, ist zwar ein guter Ansatz, vieles aber einfach nur der alte Wein in neuen Schläuchen.
Okay, dann vielen Dank, Alex. Da wird man sich in der nächsten Woche wappnen müssen und hoffen, dass die trüben Aussichten einem nicht die Laune verderben.
Hoffen wir mal das Beste.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Sabine, bei Warta steht am Montag eine außerordentliche Hauptversammlung an. Die war erforderlich geworden, weil der angeschlagene Batteriehersteller mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt hatte. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist dann Pflicht, um die aktienrechtlich vorgeschriebene Verlustanzeige zu stellen. Was weiß man denn schon Näheres über die Finanzlage bei Warta?
Da weiß man tatsächlich reichlich wenig. Klar ist, dass es Warta nicht gut geht. Schließlich durchläuft Warta ja auch ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren, ein sogenanntes Staruk-Verfahren. Bei den Details zur Finanzlage, da tappen allerdings auch die Aktionäre ziemlich im Dunkeln. Der Jahresabschluss für 2023, der liegt immer noch nicht vor. Da musste Warta die Vorlage schon mehrfach verschieben, nachdem es im Februar einen Hackerangriff gegeben hatte. Auch für die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres 2024 hat Warta noch keine Zwischenberichte veröffentlicht. Und diese Verlustanzeige, nach der eben mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt ist, die ist tatsächlich mal einer der wenigen konkreten Anhaltspunkte jetzt.
Ja, klingt auf jeden Fall schon mal nach einer sehr misslichen Lage. Jetzt hast du schon gesagt, Warta saniert sich gerade über ein Staruk-Verfahren. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Da gab es in dieser Woche nochmal ein wichtiges Update. Warta hatte nämlich in den vergangenen Wochen bereits die wesentlichen Konsortialkreditgeber ins Boot geholt. Jetzt will man auch die Schuldscheingläubiger noch auf die eigene Seite ziehen. Dazu hat Warta das Angebot in dieser Woche nochmal nachgebessert. Die Schuldscheingläubiger sind auch deswegen wichtig, weil sie mit nominell 250 Millionen Euro die größte Gläubigergruppe bei Warta stellen. Wenn die sich also querstellen würden, dann könnte das die geplante Sanierung insgesamt gefährden. Die Verhandlungen sind, was man hört, wohl mitunter auch sehr emotional geführt worden. Und emotional dürften auch die Streubesitzaktionäre bei Warta sein, denn die stehen tatsächlich vor einem Totalverlust durch diese Restrukturierung.
Am Freitag rückt mit dabei war noch ein weiteres Unternehmen in den Fokus, das ebenfalls in Schieflage geraten ist. Bei dem Agrarhändler warten Banken, Beschäftigte und Investoren mit großer Spannung auf ein finanzielles Update und auf das angekündigte Sanierungsgutachten.
Ja, ich glaube, das Sanierungsgutachten ist vermutlich auch das spannendere Dokument sogar. Das wird gerade von Roland Berger erstellt und angekündigt ist es für Ende September. Genauer hat man sich da nicht festlegen wollen. Konkreter wird es bei den Halbjahreszahlen, die kommen, wie du gesagt hast, am Freitag. Das zentrale Thema dürfte aber auch da natürlich die laufende Restrukturierung sein.
Die ist ja jetzt auch personell im Vorstand stärker präsent. Wer ist denn der starke neue Mann bei der BayWa?
Ja, das ist jemand, der in der Restrukturierungsbranche ganz gut bekannt ist. Er heißt Michael Bauer, ist seit gut 20 Jahren bei der Beratungsgesellschaft Alex Partners und der war bei der BayWa auch im Hintergrund schon seit einigen Wochen als Sanierungskoordinator tätig und engagiert. Und der ist jetzt vor einigen Tagen offiziell zum Chief Restructuring Officer und Generalbevollmächtigten ernannt worden. Die Rolle ist also dadurch nochmal aufgewertet worden. Und sowas geschieht üblicherweise auf Druck der Gläubigerbanken hin. Bauer ist jetzt also offiziell in der Verantwortung für alle weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit der BayWa-Restrukturierung. Und er ist damit dann auch der entscheidende Ansprechpartner für Investoren und für Gläubiger. Und wem der Name bekannt vorkommt, Bauer hat zuletzt unter anderem den Autozulieferer Benteler bei der Neuausrichtung begleitet.
Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine in der kommenden Woche, die zumindest Kurzerwähnung finden sollten. Am Sonntag wird die Landtagswahl in Brandenburg durchgeführt. Am Montag sind die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag verhandelt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zur Abschöpfung von Überschusserlösen nach der Strompreisbremse. In Berlin startet die InnoTrans 2024, die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik. Sie läuft bis zum Freitag, ebenso wie die Wind Energy Hamburg 2024, die weltweit größte und wichtigste Businessplattform in der Windbranche. Zur Wochenmitte beginnen die Gespräche zur Haustarifrunde zwischen der IG Metall und der Volkswagen AG in Hannover. Am Donnerstag beginnt der 41. Deutsche Stahlbautag in Lindau, der ebenfalls bis Freitag angesetzt ist. Und in Brüssel gibt es ein EU-Ministertreffen zum Binnenmarkt und zur Industrie. Zudem wird das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht und der Versicherungstag des Gesamtverbands der Versicherer GDV findet in Berlin statt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Da ist wenigstens hier ein bisschen sommerliches Wetter angesagt. Ich tummle mich unter anderem auf dem Fußballplatz. Was machst du denn so, Sabine?
Ich tummle mich dann auf den Wanderwegen hier in der Region. Dann sind wir also beide sportlich unterwegs.
Sehr schön. Und wir hören uns dann also wieder in der kommenden Woche. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.